Ja, hallo, ich bin die Maja Esch, zusammen mit meinem Mann, dem Ralf. Wir zusammen wollen mit den Mietpaten und allen Bürgern, die Lust haben, den Unverpacktladen in Benningen, den Heimathafen bzw. das Heimathafenprojekt umsetzen und freuen uns total, dass wir schon so positive Rückmeldungen bekommen haben. Wir haben jetzt ja einfach mal so einen Cut gemacht bei uns im Leben, haben gesagt, jetzt setzen wir alles auf diese eine Karte und es ist so wichtig für alle. Die Natur, die Kinder, die Zukunft. Und ja, deswegen haben wir uns entschieden, das gemeinsam zu machen und mit Herzblut alles zu geben.
Sie setzen sich ja schon längere Zeit für den Umweltschutz ein. Wie hat es angefangen? Sind Sie da schon reingeboren oder ab wann haben Sie gesagt, Umweltschutz ist wichtig, Umweltschutz, dafür möchte ich mich einsetzen?
Also ich habe da schon gute Karten durch meine Mutter oder Familie, habe ich da viel mitbekommen, war dann aber, so wie es bei vielen Jugendlichen ist, dann doch erstmal in so einer Orientierungsphase und habe so einen leichten Umweg gemacht und dann wieder den Schwenk zurück. Besonders als ich dann Mutter geworden bin, hat es dann nochmal ganz viel Verknüpfungen neu gegeben und ich habe dann erkannt, dass ich doch nicht so öko bin, wie ich eigentlich dachte, dass da noch viel mehr geht. Habe dann so langsam im Bad und in der Küche angefangen, noch mehr umzustellen, mehr gebraucht. Also es gibt so viele Dinge, die schon produziert wurden. Man muss eigentlich kaum noch was neu produzieren. Und all das habe ich dann so nach und nach noch mehr umgesetzt und eben erkannt, dass es für die Kinder, für die Zukunft so wichtig ist und habe da auch schon im Vorfeld oder auch nebenbei parallel dann mich in Gruppen engagiert, nachhaltige Gruppe mit Machtgarten und so weiter. Also es hat immer mehr Stellenwert bei mir eingenommen.
Und zum Thema Umweltschutz, manch einer versteht unter Umweltschutz nur den Müll richtig entsorgen. Was bedeutet Umweltschutz für Sie?
Also Umweltschutz beginnt schon im Geist, weil da gibt es auch genug Müll und das ist ja nur so der Spiegel des Außen, also dieser ganze Müll und diese ganzen Ungleichheiten und Ungleichgewichte, die wir im Außen sehen, die beginnen bei uns in den Köpfen und in den Herzen, weil wenn das nicht zusammenarbeitet, das Herz und der Kopf, der Verstand und es zu materiell ausgerichtet ist, dann entsteht erst dieses ganze Ungleichgewicht und da wollen wir auch ansetzen. Das ist nicht nur vermeidet Plastik, das ist nämlich nur ein kleineres Problem, es ist auch ein großes, aber es gibt noch viel größere Probleme und wir wollen das ganzheitlich angehen und da freuen wir uns auch ganz doll drauf, dass wir tolle Partner haben für Workshops und auch aus der Mitte von den Bürgern kommt eben total viel, was sie gerne beitragen möchten und das finden wir klasse.
Wie könnte man Umweltschutz für alle attraktiver gestalten?
Also da sehe ich einen ganz großen Punkt darin, dass es einfach leicht erreichbar ist, dass es nicht ein Umweg ist, dass es nicht nochmal extra wohin fahren ist, dass wir halt, also das versuchen wir auch mit unserem Konzept umzusetzen, dass wir wirklich alles an einem Ort, so gut es geht, eben bereithalten und auch auf die Kundenwünsche eingehen und ja, dass es einfach so eine runde Sache ist über alle Lebensbereiche hinweg. Ja.
Und es gibt zahlreiche Kampagnen, um Verbraucher aufzuklären, was man zum Umweltschutz machen kann, diese wirken aber nicht so. Was würden Sie da vorschlagen, was könnte man da besser machen?
Denkt sich vielleicht jemand auch was im Kämmerchen theoretisch aus und da finde ich es ganz wichtig, dass man halt die Leute direkt mit einbezieht, dass es nicht irgendeine Idee ist, sondern deren eigene Idee. Und so möchte ich das auch hier mit dem Heimathafenprojekt machen. Das ist nicht meine Idee oder die von meinem Mann, sondern das ist quasi eine Plattform für die Ideen von allen und da können wir total viel gemeinsam erreichen, weil dann kommt eine intrinsische, eine Motivation von innen heraus und dann kann das Herz auch atmen, dann ist man frei, dann sprudelt die Kreativität, dann kann man Dinge neu sehen und zusammen noch auf andere Ideen kommen und das ist einfach viel wertvoller, als wenn da irgendjemand den Hut aufsetzt und sagt, so machen wir es jetzt, weil dann wird wahrscheinlich ein Großteil sagen, ja gut, seine Idee, aber bringt es das jetzt? Ja, deswegen lieber gemeinsam entwickeln.
Und warum ist es wichtig, selber Initiative zu greifen für den Umweltschutz und da selber teilzunehmen?
Selber teilzunehmen, ja, das ist ganz relevant, weil wenn alle warten, dass es der andere macht, dann macht es halt keiner. Und da gibt es ja auch so einen Spruch, dass die halbe Menschheit denkt, sie kann nichts bewirken, weil sie ja allein ist. Und wenn die sich mal alle für sich selbst bewegen würden, dann wäre schon wahrscheinlich mehr als die Hälfte in Bewegung und Aktion und da wäre dann Veränderungspotenzial da, was jetzt im Moment vielleicht noch schläft.
Und was müsste Ihrer Meinung nach die Politik noch besser machen, um gezielt auf Umweltschutz noch mehr einzugehen?
Also die Politik, die könnte sich noch ein bisschen mehr in Richtung Bauch und Herz bewegen, weil es ist oft sehr zahlenlastig und verstandsgesteuert, was betrieben wird, eher auch vielleicht zu kurzfristig gedacht. Wenn die Politik sich dann etwas, sagen wir mal, visionsoffener zeigen würde und nicht immer alles anhand von Zahlen und Formularen festgemacht werden würde. Ich denke, da gibt es noch viel Spielraum nach oben, dass wir mit der Politik gemeinsam eben Dinge vorwärts bringen, die nicht über den herkömmlichen bisherigen Weg gehen. Also da müsste einfach mehr Lockerheit, Freiheit sein. Man merkt es ja auch jetzt zum Beispiel Corona, da gibt es jetzt eine Hilfe für Unternehmen, die kommt aber nicht an. Ich glaube, 1% nur oder so hat diese Hilfe in Anspruch genommen. Da sieht man, dass das mit diesen vorgefertigten Strukturen und theoretischen und Formularen und so, das ist alles ein bisschen, ich glaube, nicht mehr zeitgemäß. Da muss man anders rangehen.
Und haben Sie Tipps für Menschen, wie man im Alltag denn mehr auf Umweltschutz achten kann?
Also das geht eigentlich relativ einfach, wenn man sich einfach mal einen Bereich rausnimmt, der einem vielleicht selber persönlich am wichtigsten ist, halt es immer wichtig, dass es einen selbst betrifft. Und wenn ich dann einen Schritt nach dem anderen mache, dann geht es eigentlich von ganz alleine. Dann komme ich von dem ersten Bereich in den nächsten Bereich und von einem Produkt zum anderen. Und ich finde zum Beispiel solche Portale, wo sich die Leute austauschen mit Rezepten oder Anleitungen, mit Videos oder Blogs, total wertvoll, weil man da einfach aus persönlichen Erfahrungen von Menschen wie du und ich ganz viel lernen kann.
Und in den Medien wird immer was auch zu Umweltschutz präsentiert, aber inwieweit könnten die Medien noch mehr die Menschen mit Umweltschutz konfrontieren?
Also ich finde es manchmal etwas einseitig, was so berichtet wird und nicht ganzheitlich gedacht. Und also soll jetzt keine generelle Kritik an den Medien sein, aber ich bin halt sehr viel auch in alternativen Medien in Anführungsstrichen unterwegs, also gerade Blogs angesprochen oder privaten Austausch, und dass man da noch ein bisschen mehr offeneres Austauschen, ohne dass Leute gleich in Schubladen gesteckt werden, ermöglicht, dass diese Gesprächskultur auch eine andere wird, wo nicht sofort irgendwie der Feind gesehen wird in der anderen Meinung. Sowas finde ich total wichtig.
Wenn wir jetzt gerade mal Richtung Supermarkt gehen, da gibt es immer noch unfassbar viele Produkte, die unnötig mit Plastik verpackt sind. Wie könnte man da dagegen vorgehen, damit man diesen Plastik aus den Supermärkten?
Also das Plastik aus dem Supermarkt raus, das ist eine gute Frage. Also ich frage mich, warum die nicht einfach auch schon mal anfangen, parallel mit Schütten und so weiter. Gibt es ja im Ausland schon viel mehr. Wir waren ja auf Europareise, haben es gesehen, dass es da auch viele Supermärkte schon anbieten. Und da ist Deutschland, glaube ich, noch ein bisschen hinten dran. Ich hoffe, dass es jetzt demnächst dort auch anfängt und dass sie dann so schrittweise das umstellen. Klar, ich meine, dann haben wir jetzt kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Das ist natürlich für uns auch lustig dann. Da müssen wir wieder kreativ werden. Aber ja, ich denke, es ist einfach ein komplett anderes Konzept. Von daher stellt sich die Frage ja nicht. Das wird andere Leute anziehen, denke ich, zum Teil. Und ja, wie kriegst du der Supermarkt raus? Also ich denke, das ist halt, die haben auch eine riesen Macht eigentlich. Und klar, man kann die Macht auf die Kunden schieben, man kann die Macht auf die Hersteller schieben, aber im Prinzip hat jeder für sich ganz viel Spielraum. Und da, der wird halt nicht ausgenutzt, sowohl von den Kunden als auch von den Herstellern, als auch von den, weil jeder auf den anderen wartet. Ne? Also die Supermärkte warten auf die Hersteller oder auf die Kunden und jeder gegenseitig. Das geht halt nicht. Wir müssen alle gleichzeitig Vollgas voraus für die Natur, für die Zukunft. Und ja, Appell an alle, macht endlich was. Es geht.
Wie kann man sich einen Einkauf bei Familie Esch vorstellen?
Ja, also wir waren lange Zeit auch im Supermarkt und haben das immer weiter reduziert, weil im Supermarkt ist es sehr schwierig, drum rumzukommen. Es ist natürlich auch wieder ein Appell, ne? Supermarkt, ändert das mal, dann kann man da auch wieder vielleicht reingehen, mehr öfter. Es ist natürlich viel einfacher, wenn man frisch beim Bauern auf dem Markt oder eben bei kleinen Erzeugern bezieht, die das in Glas verpacken und selbst machen, in kleinen Chargen, wo dann auch sichergestellt ist, dass die Qualität stimmt und man den Bezug hat, wo kommt es her. Das sind alles so Dinge, ja, da achten wir drauf. So nah wie möglich auch die Transportwege kurz halten, und das ist uns alles sehr wichtig.
Es stehen immer wieder große Konzerne in der Kritik, gerade was Umweltschutz angeht. Wie könnten auch da die Konzerne dagegen vorgehen. Was ist da Ihre Meinung dazu?
Bei den Konzernen finde ich das extrem schwierig. Da gibt es die Kandidaten, die machen dieses Greenwashing. Die betreiben keine Veränderung im positiven Sinne, was die Produktionsart, also die Vorgehensweise bei der Herstellung, beim Umgang mit den Mitarbeitern oder den Bedingungen angeht. Es wird schön ausgelagert, auch Pharma in Deutschland ist ein Thema, siehe Indien und die Gewässer, also das sind so viele Dinge, die da im Argen sind, wo die Deutschen dann sagen, ach ja, wir haben ja super Trennungssystem vom Müll, die anderen so immer was machen, aber dass unser Müll und unsere Medikamente und dass das alles dann dort landet und dass wir da doch verwickelt sind drin, das wollen viele nicht wahrhaben, das finde ich total traurig, dass es heutzutage immer noch viele nicht begriffen haben. Also bitte informiert euch endlich umfassend, das ist echt ein Flehen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit zu erwachen, so ist meine persönliche Meinung und ich mache das voller Freude, dass ich jetzt wirklich sage, also wir haben sehr viel angeguckt, viel neue Verknüpfungen auch gemacht, Kooperationen. Es gibt die Plastikbank, was ein total tolles Projekt ist, wo Plastik zur Währung wird. Es gibt total viele Möglichkeiten. Aber der springende Punkt ist, nicht nur Greenwashing betreiben und ein bisschen was Gutes tun, sondern generell von Grund auf das, was man produziert, wie man es produziert, dort eine Klarheit, eine Ordnung, eine Sauberkeit reinzubringen und nicht nur oberflächlich drüber wischen mit einem Greenwashing-Waschlappen-Projekt. Ja, weil das ist dann nur, das merken die Leute dann auch irgendwann. Also das geht nicht auf die Rechnung langfristig. Und die Umwelt sowieso und wir dann alle, es fällt auf uns alle zurück.
Worauf sollte man dann gezielt achten, wenn man Produkte kauft? Weil oft wird ja mit Umweltschutzsiegeln, ich sage jetzt mal, geworben, aber dann steckt da nicht viel dahinter. Wie kann man da noch mehr drauf achten?
Ja, also ich glaube, dass da der persönliche Austausch sehr wichtig ist. Es gibt zum Beispiel jetzt beim Beispiel Kaffee. Es gibt Fairtrade-Kaffee und es gibt Bio-Siegel. Und du kannst in den Supermarkt gehen und dort einen Fairtrade-Bio-Kaffee kaufen und denkst, du machst es super richtig. Dann gibt es Kleinstproduzenten, die in Waldgärten produzieren. Die haben aber jetzt nicht unbedingt das Geld oder die Notwendigkeit, eine Zertifizierung zu machen. Die sind jetzt nicht schlecht, sondern manchmal sind die sogar besser, was die Bezahlung angeht. Ja? Und also es ist nur ein Beispiel Kaffee. Wenn man dann mit dem Kaffeeröster, der jetzt kein Riesenkonzern ist oder so, sondern einfach ein kleiner Kaffeeröster hier in der Nähe, wenn man mit dem ins Gespräch kommt und sich da austauscht, dann erkennt man sehr schnell, wo die Unterschiede liegen. Ja, und natürlich kann das jetzt nicht jeder Normalverbraucher sich jetzt mit jedem Einzelnen auseinandersetzen, aber dafür sind wir ja auch da ein Stück weit, um die Arbeit abzunehmen und zu sagen, guckt mal, wir haben uns die Arbeit gemacht durch alle Bereiche durch und da könnt ihr, zu 99%, wir machen auch Fehler, also so gut es geht, versuchen wir es perfekt zu machen und wir freuen uns immer über Input von den Kunden auch, macht es noch besser, da ist noch was, guck mal, hast du das schon bedacht? Da sind wir total froh und offen, wenn ihr uns da verbessern helft, aber einfach im Austausch sein, wach sein, sich gegenseitig helfen, nicht dissen oder angreifen, sondern einfach gemeinsam, im Gemeinschaftsgeist zum Vorwärtskommen, zum Verbessern, Tag für Tag. Das ist unser Anliegen, ja.
Dann würde ich so ein bisschen schon aus dem Supermarkt rausgehen und rein in die Schule. Ich habe auf einem Beitrag auf Instagram gesehen, Sie schicken Ihre Kinder schadstoff- und plastikfrei in die Schule. Was genau kann man sich darunter vorstellen? Wie genau sieht dieser plastik- und schadstofffreier Schulstart aus?
Ja, also zum Beispiel gibt es ja, fangen wir mal an, bei den Heftumschlägen gibt es die eben in Recyclingpappe oder eben aus Plastik. Was immer noch gang und gäbe ist, dass manchmal, zum Glück, ich glaube, bei unseren Lehrern war keiner dabei, aber an manchen Schulen habe ich gehört, gibt es noch Lehrer, die beharren auf Plastik, weil die sind abwischbar und so weiter. Ja, okay, bequem, aber im Endeffekt, das muss man wirklich jetzt nicht mehr machen mit Plastik. Da gibt es Lösungen und zum Beispiel auch, es gibt recycelbare, also Bleistifte aus Recyclingpapier. Da muss man keinen Baum fällen, der 50 Jahre wachsen muss, um dann in 5 Sekunden gefällt zu werden. Oder das andere ist, es gibt Alternativen aus Bambus, siehe wieder Vergleich Baum, der braucht viel zu lang zu wachsen, um ihn dann so schnell zu fällen. Und dann gibt es den Vergleich Aluflaschen, Trinkflaschen, was Schadstoff belastend sein könnte, das wissen wir vielleicht in 10 Jahren, oder wir nehmen Edelstahl, da ist man ziemlich safe, dass da nichts ins Trinken übergeht. Also da gibt es so viele verschiedene Materialien und Lösungen. Und da haben wir halt versucht, für unsere Kinder das Beste rauszufinden und wollen es eben auch anderen weitergeben, das Wissen und die Möglichkeit.
Wenn wir jetzt gerade in der Schule sind, da kommt es ja immer zu hohem Papierverbrauch. Wie könnte man da dagegen vorgehen? Weil das ist ja auch was, was gegen Umweltschutz und Klimaschutz spricht. Wie ist da Ihre Meinung dazu?
Also der Papierverbrauch in den Schulen, das ist auch ein spannendes Thema. Klar, Digitalisierung ist in aller Munde. Das ist zweischneidig für mich. Also mit Digitalisierung kann man sehr viel Papier sparen. Auf der anderen Seite ist es auch eine wichtige Erfahrung, dieses Handschriftliche. Da wird auch sehr viel im Gehirn verschaltet. Das ist sehr wichtig für die Entwicklung eigentlich. Das sollte man jetzt nicht durch Schreibmaschinenschrift oder Computertastaturschrift ersetzen, finde ich. Und auch dieses Haptische und ich mal was aufs Papier, finde ich total wichtig. Das sollte man niemals komplett weglassen. Aber ich glaube, das hat auch keiner vor. Manche sind da vielleicht ein bisschen weiter und lassen mehr weg, wie es sein muss, aber ich glaube, komplett wird es eh keiner weglassen. Ja gut, das ist das eine Thema. Das andere, Papiersparen im Sinne von, kann man irgendwie anderes Papier verwenden? Ja, es gibt Bambuspapier. Man kann Bambuspapier nehmen, Recyclingpapier. Wir haben auch ein ganz arg tolles Projekt mit der nachhaltigen Gruppe, die n-gruppe.org, die sich nachhaltig in Marbach engagiert. Dort gibt es das Papierpilzprojekt. Und da sind auch die Schüler eingeladen, die Schulen. Wer da Lust hat, der kann sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Wir arbeiten eng zusammen mit der nachhaltigen Gruppe in dem Bereich Papierpilzprojekt. Man kann diese Papierpilzblöcke, welche als so Direktrecycling sind, also Blöcke aus einseitig bedrucktem Papier, die dann wieder neu in Ringbuchhaltung zusammen zu einem College-Block gemacht werden und das eben mit Schülern gemeinsam, dass sie das selbst erleben und selbst produzieren können. Ja, und da steht die Tür offen, entweder ist bei uns zu erwerben oder selbst sogar bei der N-Gruppe in der Schule gemeinsam in der Aktion umzusetzen.
Gerade wenn wir noch bei dem Thema Schule sind, da kommt es auch immer zu ganz viel Müllproduktion. Und wie könnte man auch in der Schule generell noch gegen diese Müllproduktion vorgehen, gegen diese Unmengen an Plastik und was könnte man dann noch besser machen?
Ja, gerade im Bereich von, was bringe ich denn mit in mein Pausenbrot? Also was packe ich denn ein? Nehme ich eben eine Mehrwegflasche, eine Trinkflasche, die man ausspülen kann, am besten ohne Schadstoffe, also vielleicht eher Edelstahl oder Glas. Es gibt ja auch schon schöne Varianten, die eben eingepackt sind, sodass sie nicht zerstört werden können und geschützt sind. Das andere ist natürlich auch die Qualität der Getränke, die dann abgefüllt werden, ist eine bessere wie jetzt so ein zuckerzersetzter oder Konservierungsstoffe und Farbstoffe voll gesättigter Drink, den man sich da kauft, der dann auch noch diese Plastikstoffe löst, womöglich, die in diesen PET-Flaschen drin sind. Ja, und das andere ist, klar, man kann Müsli-Riegel kaufen, der ist dann eingepackt oder man macht sich kurz mal in wenigen Minuten ganz einfach mit einfachsten Mitteln, Haferflocken, Rosinen, Nüsse und Honig selbst 8 oder 12 Müsli-Riegel auf einen Schlag und hat die dann in einer Dose daheim und kann sich jeden Tag einen mitnehmen. Da braucht man dann auch keinen Müll mehr produzieren.
Ich würde noch kurz eine Abstecher zum Thema Reisen machen. Inwieweit ist Reisen für Sie umweltschädlich? Was kann man da dagegen machen? Weil für viele ist Reisen immer noch unverzichtbar, aber eben mit Flugzeug, mit allen anderen möglichen Transportmitteln. Aber wie könnte man das noch umweltfreundlicher gestalten?
Also Reisen ist spannend. Es gibt auch wieder total viele unterschiedliche Meinungen. Die eine Ansicht ist ja die, dass wenn ich jetzt im Winter in den Süden reise, dass ich mir hier enorm viele Heizkosten spare und das dann den Flug wieder wegmacht und alles andere, was ich hier zusätzlich brauche, was ich dort nicht bräuchte im Süden. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass das alle so handhaben würden und dann alle gleichzeitig in den Süden fliegen würden, das funktioniert ja auch nicht. Also ist es für mich jetzt nicht die Lösung zu sagen, ist es umweltfreundlicher, also machen wir das jetzt. Ich denke, wenn jeder halt das ein bisschen reduziert und auch dieses Gold, das uns zu Füßen liegt, vor Ort mal erkennt und nicht immer so weit in die Ferne schweifen muss, dann tut sich da auch was ganz Neues auf. Also es gibt so wunderbare Orte hier in der Nähe, die kann man mit dem Fahrrad, mit der Bahn, vielleicht auch mal zu Fuß. Dort kann man auch sehr viel weite Strecken, wunderbare Wanderstrecken zurücklegen und Ja, es gibt die Möglichkeiten über Couchsurfing und andere Angebote eben sehr günstig und sehr authentisch zu reisen und vielleicht auch gemeinsam sich mal zu überlegen, ob man nicht ein Pool anlegt an Mobilität, die eben umweltfreundlich ist, weil viele das Problem haben, ja, alleine jetzt so ein neues E-Auto anzulegen, ist vielleicht nicht so, aber in Gemeinschaft wäre es vielleicht möglich, über Sharing-Angebote. Es gibt ja auch ein freies Lastenrad in Marbach, so eine Initiative. Und warum das nicht auch auf E-Autos ausweiten? Dann ist es natürlich auch immer wieder spannend zu sehen, wie jetzt auf unserer Europareise haben wir es gesehen. Wir waren da zwar mit einem Bus, der Diesel benutzt, unterwegs, aber das war wenigstens ein gebrauchter und den haben wir jetzt nicht selbst neu gekauft. Und die meiste Zeit sind wir auch nicht gefahren, sondern eher gestanden. Also klar, wir haben eine Strecke zurückgelegt, aber hat man sich das jetzt mal zusammengerechnet, wäre man täglich zur Arbeit gefahren, hin und zurück, hätten wir die gleiche Strecke zurückgelegt. Und so haben wir einfach unseren Horizont erweitert und haben total viel Input bekommen für das, was wir jetzt machen wollen. Wir haben Permakulturprojekte besucht, ökologische Projekte, zukunftsweisende Projekte und es war ein ganz arg wertvoller Austausch auch und für unsere Kinder, die da auch eine Wahnsinnsentwicklung gemacht haben in der Zeit, ein unglaubliches Geschenk für die ganze Familie eigentlich. Ja, und also ich kann nur empfehlen, verlassen wir den Kosmos von All-Inclusive-Reisen und versuchen das mal ein bisschen anders anzugehen. Das ist so viel mehr wert, wenn man, es muss jetzt kein reiner Bildungsurlaub sein, aber da kann so viel passieren in dieser Zeit, wenn wir es einfach mal ein bisschen anders angehen als vielleicht wie bisher viele, genau.
Sie haben gerade schon die Europareise angesprochen. Wie kann man sich diese bei Ihnen, mit Ihnen vorstellen, gerade Umwelt, der Umwelt zuliebe, plastik- und schadstofffrei, wie lief die Europareise ab?
Also wir sind am Tag X losgefahren und wussten, wir sind jetzt ein halbes Jahr zu viert in diesem kleinen Bus unterwegs. Klein, relativ, also für eine Familie mit 4 Köpfen ist ein Bus dann schon klein, auch wenn der relativ groß war. Aber am Anfang stellt man sich dann schon die Frage, wie machen wir das jetzt am besten? Ein halbes Jahr. Manchmal braucht man vielleicht Abstand voneinander, was vielleicht jedem bekannt ist. Oder man muss sich ja auch begrenzen in dem, was man mitnimmt. Und das ist auch nicht für jeden gleich leicht. Und das waren die ersten Dinge, die so aufkamen. Und dann haben wir auch völlig ohne eine Planung zu haben, uns völlig auf unser Herz verlassen und sind los, ohne etwas zu reservieren, entgegen aller Vorwarnungen. Und das ist, oh Wunder, total glatt abgelaufen. Wir mussten nie irgendwo ohne Platz auskommen. Also wir haben immer einen wunderschönen Platz gefunden, wo wir uns hinstellen konnten, sei es Freicamper oder eben Campingplatz oder am Wald. Also was es eben so gab, was erlaubt war. Und wir haben dort wunderbare Menschen kennengelernt und Projekte und haben auch sehr schön unsere eigenen kleinen Do-it-yourself-Projekte immer wieder im Alltag integriert und umgesetzt. Also sei es das eigene umweltfreundliche Waschmittel gemacht, mit dem man dann bedenkenlos die Wäsche am See waschen kann. Oder wir haben gemeinsam Stockbrot gemacht, anstatt jetzt irgendwo was eingeschweißt zu kaufen im Supermarkt. Wir haben die Fischer besucht, früh morgens am Hafen, was für die Kinder absolut toll war und haben dort auch frisch, unverpackt gekauft. Wir haben gelernt, wie man sensen kann. Da braucht man keinen Rasen mehr, der irgendwelche Tiere eben verletzt. In dem Sinne, also klar, beim Sensen kann auch etwas passieren, aber der Rasenmäher ist schon ziemlich extrem, wenn man sich das im Detail anguckt, was da alles passiert. Vor allem dieses häufige Rasenmähen, das reicht eigentlich 2-mal im Jahr, könnte man sagen, was immer noch viele nicht verstanden haben. Ja, also dann haben wir auch wunderbare neue Techniken kennengelernt, kurz vor unserer Reise. Das ist zum Beispiel die vedische Feuertechnik, die sich Agnihotra nennt. Und die haben wir auch überall praktiziert. Und mit dieser Technik kann man tatsächlich eine ganz reine Asche erzeugen, die eine hohe Energiewert aufweist. Also das ist auch wissenschaftlich zu untersuchen, also kann man feststellen. Und im Endeffekt sieht man als Ergebnis, dass das Immunsystem gestärkt wird, dass die Pflanzen, sowohl bei Mensch, Tier als auch bei Pflanzen ist es zu beobachten, der Sauerstoffgehalt sich anhebt, dadurch der Ertrag bei den Pflanzen, also sei es Karotten oder so, deutlich größer ausfällt, also die Vitamin-Nährstoffgehalte sind größer. Man sieht es, wenn man die aufschneidet, die Struktur ist, wie wenn man jetzt die Wasserkristalle anschaut in diesen Untersuchungen, also hexagonal. Man sieht, das ist wirklich so, wie es die Natur vorgesehen hat. Es ist nicht eine kopierte, tausendmal gezüchtete Karotte, die irgendwie fad schmeckt. Es ist einfach eine komplett andere Welt. Und mit dieser Technik kann man noch sehr viel anderes bewirken. Und die haben wir überall angewendet auf unserer Tour und sind total dankbar auch für die tollen Begegnungen, die wir dadurch gemacht haben.
Klingt auf jeden Fall vielversprechend und sehr interessant. Jetzt interessiert mich trotzdem nochmal dieses Waschmittel, das Sie da gerade schon so angesprochen haben. Wie kann man sich das vorstellen? Sie haben gesagt, in dem See gewaschen. Wie ist da so die Zusammensetzung? Wie kann man sich das vorstellen?
Das berate ich demnächst auf meinem Blog. Das möchte ich jetzt hier nicht so einfach aus dem Ärmel schütteln. Aber ich habe mir da schon was vorbereitet und genau, die ganze Reise wird demnächst in einem Blog veröffentlicht und da gibt es dann auch allerhand solcher Rezepte drauf, wo man sich das dann anschauen kann und runterladen oder selber ausprobieren oder sogar eigene Rezepte zum Austausch mit hochladen kann.
Dann sind wir da sehr gespannt. Wo findet man diesen Blog?
Der ist dann über die heimathafen-projekt.de Seite, also von unserem Unverpackt-Projekt, verlinkt. Da gibt es dann den Button Blog. Ja, und da könnt ihr dann schauen und euch austauschen.
Da sind wir auf jeden Fall schon mal sehr gespannt. Aber jetzt zum eigentlichen Projekt eben so langsam zu kommen. Ihr startet jetzt hier einen neuen Laden. Was genau hat es mit dem auf sich?
Also das ist erstmal kein normaler Laden. Klar starten wir jetzt als eine GbR, was erstmal ganz normal ist. Mein Mann und ich, wir haben halt beide gekündigt und uns darauf vorbereitet, dass wir gemeinsam für unsere Kinder jetzt die Zukunft in die Hand nehmen und nicht nur für unsere, sondern für alle Kinder und Enkel. Und wir laden einfach alle Bürger ein, zusammen mit uns diese Vision zu leben, in der wir uns gemeinschaftlich helfen und die Infrastruktur hier so aufbauen, die Warenverfügbarkeit, es soll einfach so nah wie möglich, so gut von der Qualität wie möglich, so umweltfreundlich wie möglich sein. Und wie gesagt, was wir vorher schon erwähnt haben, wir laden wirklich jeden dazu ein, auch seine Produktfavoriten, Erzeugerlieblinge hier aus der Nähe bei uns bekannt zu machen, mitzubringen, eigene Projekte anzuregen. Wir haben hier einen Beamer mit Leinwand, eine kleine Ecke, wo Vorträge gemacht werden können. Wir haben dann auch nicht nur diesen Laden, sondern auch quasi Garten und Obststückle, wo eben entsprechendes Bildungsprogramm oder Unterhaltungsprogramm aufgebaut werden kann. Und wir wünschen uns ganz arg, dass nicht nur die Mietpaten und Freunde, sondern auch noch viele andere dazukommen und sagen, ja, da sehe ich Sinn drin, es ist für uns alle gut und das brauchen wir einfach hier und können gemeinsam die Zukunft gestalten.
Wie kam es dann zu der Idee, jetzt einen eigenen Laden aufzumachen und so aktiv zu werden?
Die Idee war halt die, ich habe mir überlegt, es ist so viel, die meisten sind im Hamsterrad und wie sollen sie denn jemals die Zeit finden, das alles umzusetzen. Es ist ja fast unmöglich so im Alltag. Ich sehe die Leute hetzen, sie sind gestresst und dann zwischendrin noch das reinquetschen und dann noch Mama-Taxi sein und aus meiner Sicht jetzt, was ich so mitbekommen habe von anderen Müttern. Und das ist natürlich dann schwierig, so den Blick fürs Wesentliche manchmal zu behalten, weil man einfach auch sehr viel zu bewältigen hat in so einem Alltag des modernen Menschen, wie es halt jetzt so gewachsen ist, was früher nicht so normal war. In dem Ausmaß, wo man sich jetzt hier an Informationsflut ausgesetzt fühlt und dann muss man auch Entscheidungen treffen und funktionieren und so weiter. Dann sind die Umwälzungen ja auch ziemlich krass im Moment, was ja auch viele dann bedrückt oder aus dem Gleichgewicht bringt. Und all das hat uns dazu bewogen zu sagen, es macht wirklich Sinn, im Leben, also im Lebensmittelpunkt der Menschen anzufangen. Jeder muss täglich essen, jeder muss täglich Zähne putzen. Das Einfachste, um wirklich aktiv zu werden, ist über diese alltäglichen Dinge. Und wenn ich das noch direkt vor der Nase habe, einfacher geht es eigentlich nicht, was Gutes zu tun. Und das dann so langsam Schritt für Schritt, jeder in seinem Tempo, in seinem Bereich, nach und nach auszuweiten, umzusetzen, auszuprobieren, auszutauschen, sich mit anderen zu verbinden. Und ja, dann macht es auch Spaß, wenn man nicht alles auf einmal macht und es einer schlägt und man selber sucht und nichts findet. Und ja, so geht es einfacher.
Ich habe gelesen, Sie haben davor das Kulturcafé Krone in Benningen betrieben oder waren da mitbeteiligt. Haben Sie das jetzt komplett aufgegeben oder ist es jetzt noch, läuft es nebenbei neben dem Laden?
Also das Kulturcafé war eine Aktion, die wir gemeinsam entwickelt haben, der Arbeitskreis Asyl, und da war ich auch mit involviert. Und ich hatte da sehr viele Ideen und Impulse mit reingegeben, wie jetzt den Mittagstisch, wo man gemeinsam mit Flüchtlingen gekocht hat, oder eben auch eine Open Stage, wo jeder auf die Bühne konnte, oder ein Paletten-Workshop, wo man Upcycling betrieben hat oder aus alten Kronkorken Tische geformt und solche Dinge, also dekoriert hat, alte Tische aufgepeppt hat, besser gesagt. Ja, und das hat mir riesigen Spaß gemacht, eben auch immer diesen Umweltgedanken oder mit Naturmaterialien, Kindern etwas Neues zu erschaffen, was Wunderschönes zu kreieren, mit Künstlern, was die Kinder mit Künstlern zusammenzubringen, dass sie da sich austoben können und ausprobieren können. Und also es hat mir sehr viel gegeben, und also ich wollte damit auch sehr viel geben, und ich hoffe, das ist auch bei dem einen oder anderen angekommen, was ich so wahrgenommen habe auch. Und ich bin so an Grenzen gestoßen, wo ich gemerkt habe, okay, es gibt einfach in diesem Rahmen nicht diese Freiheit, die ich mir gewünscht habe. Und darum ist auch die Idee erwachsen, einen eigenen Rahmen zu schaffen, wo die Freiheit weiter ist. Und wo ich auch gerne alle wieder einlade, die im Kulturcafé schon mit dabei waren, interessiert waren oder gerne mal vorbeigekommen wären und es nicht geschafft haben, weil eigentlich ist das die Fortsetzung.
Genau. Und wie kann man sich dann so einen Einkauf bei Ihnen im Laden vorstellen oder was genau passiert hier?
Also der Kunde kommt rein und er ist eigentlich kein Kunde, sondern ein Freund. Das ist erstmal ein Unterschied. Also ich will ihm jetzt nichts andrehen oder verkaufen, das ist nicht unser Konzept. Es geht darum, sich gegenseitig wahrzunehmen und zu verstehen, was ist vielleicht das Bedürfnis, das Problem, und dann gemeinsam eine Lösung zu finden. Und da bieten wir natürlich Produkte an, aber auch andere Hilfestellungen und eben auch die Plattform für denjenigen, falls er da ein Bedürfnis hat, etwas kundzutun, etwas zu teilen, etwas auszutauschen. Und wenn der Kunde einfach nur einkaufen will, kann er das natürlich auch machen. Da sind wir ganz zurückhaltend und wollen auch gar keinen jetzt mit Projekten überfluten, sondern man kann einfach nur mit seiner Tupperdose hier reinspazieren, sich seine Nudeln abfüllen oder sein Reis oder sein Waschmittel in sein Gurkenglas oder wie man es auch immer haben möchte. Und wir sind da offen für alle Fragen oder eben Vorlieben, ob jemand eher einfach so für sich einkauft oder gerne in Austausch geht, ist alles möglich bei uns.
Gerade jetzt unverpackt löst vielleicht auch bei dem einen oder anderen jetzt gerade auf die Corona-Situation Bedenken auf. Wie ist es mit der Hygiene? Wie wird darauf geachtet? Weil wenn jeder einfach nur, also wenn hier alles unverpackt ist, sage ich jetzt, wie kann man da die Hygiene, den Hygienestandard garantieren?
Ja, das ist so ein bisschen Trugschluss. Man meint jetzt zum Beispiel, unverpackt wäre nicht so sicher wie verpackt. Jetzt überlegen wir uns mal, wie das war in der Massentierhaltung. Da sind ja große Probleme aufgetreten und die Sachen sind nachher alle wunderbar eingeschweißt, aber auch das war mal unverpackt davor. Und das andere ist natürlich, dass wir mit Kleinsterzeugern zusammenarbeiten, wo die Kontrolle deutlich schärfer ist als in einem großen Betrieb. Also da ist der Hygienestandard schon größer, weil es da nicht so viele Menschen parallel gibt, wo dann irgendwas unter den Tisch fliegt, ne? So unter den Teppich. Es ist einfach überschaubar, man hat den Bezug. Dann ist es ja auch so, dass die Unverpacktläden schon vor der Corona-Krise die höchsten Hygienestandards überhaupt hatten, wenn man sich das vergleicht mit anderen Läden. Dass ja auch permanent desinfiziert wird, wenn es jetzt um Handgriffe geht, die ständig betatscht werden. Da sind wir natürlich auch ausgerüstet mit entsprechenden Materialien und Sprays und so weiter. Also alle Vorkehrungen, die man treffen muss, die treffen wir natürlich auch, genauso wie die anderen Läden. Und der Reis ist ja jetzt auch nicht unverpackt in dem Sinn, dass er hier offen da liegt, sondern er ist in geschützten Glasröhren und man kann sich in sein Behältnis etwas abfüllen, indem man einen Schieberegler bewegt. Und dann kann man es sofort verschließen. Da kann jetzt nicht jeder reinhusten, außer ich passe selbst nicht auf und huste in meinen eigenen Reis, aber das ist dann ja mein. Also im Prinzip ist es total sicher, unverpackt einzukaufen. Ich würde sogar sagen, es ist noch sicherer, als eben verpackt einzukaufen. Siehe, was passiert zum Beispiel in Großbetrieben, wo Zustände herrschen, wie wir es neulich in den Medien mit den Massentierhaltung gesehen haben, mit Fleischbetrieben.
Und was für Lebensmittel werden dann hier angeboten oder generell, welche Produkte wollen Sie dann hier den Kunden oder den Freunden präsentieren und anbieten?
Also wir bieten eigentlich alles an, was es so gibt, von frischen, also Obst und Gemüse, ungespritzt natürlich und aus nächster Nähe, sofern es möglich ist. Orangen gibt es natürlich nicht hier, das kommt von weiter weg, aber auch so nah wie möglich und fair. Dann gibt es eben den Bereich Trockenware, da gehört Müsli dazu, Getreide, Saaten, Trockenfrüchte, Nudeln und Essig, Öl, Brotaufstriche. Also im Prinzip ist das hier das Gleiche wie im Supermarkt, nur mit einem viel ausgesuchteren Angebot, was nicht gleich heißt, dass es teurer ist. Es gibt sehr viele Dinge, die günstiger sind, wenn man es vergleicht. Vor allem, wenn man keine Mogelpackung kauft und dann das doch wieder wegwirft, im Endeffekt zu Hause. Oder weil man eben ganz gezielt die Menge kauft, die man braucht, um es klar zu sagen. Und dann auch noch, der andere Grund ist bei der Kosmetik, also Drogerie und Kosmetik. Da gibt es oftmals Dinge, die man nicht so häufig braucht und die dann irgendwann ranzig werden oder eben einfach nur dastehen und gar nicht benutzt werden und Platz wegnehmen und einstauben, und das ist auch nicht sinnvoll. Das kann man sich bei uns auch alles sparen, und das Geld ist ja dann auch im Geldbeutel und nicht im Schrank und steht rum und staubt ein, indirekt.
Und Sie haben auch vorhin schon Projekte angesprochen, die Sie dann hier starten wollen, Workshops. Was genau werden das für Workshops sein? Werden die hier stattfinden oder wo kann man sich da anmelden? Wie läuft das Ganze ab?
Also die Workshop-Planung im Detail ist jetzt noch nicht festgelegt. Es wird sich alles zu dem Moment geben, wo es auftritt, dass wir dann Lösungen suchen. Es gibt hier natürlich Tische, die bereitstehen. Wir bieten dann einen kleinen Mittagstisch an. So wie es aussieht, die Planung steht soweit und wir warten auf die Ämter, dass es hoffentlich auch alles genehmigt wird, und sind da zuversichtlich. Auf diesen Tischen können wir zu bestimmten Zeiten, eben wenn es nicht gerade Mittagstisch gibt, auch vielleicht am späten Nachmittag, Abend Workshops anbieten oder auch mal ein Ferienprogramm, wo dann ganz konkret zum Beispiel gemeinsam mit einem Kräuterpädagogen oder einem Streuobstwiesenpädagogen oder mit uns, mit anderen einschlägigen Experten, die das einfach mit Freude schon lange machen, gezeigt wird, wie man die eigene Deo-Creme produziert oder den eigenen Labello oder die eigene Zahncreme, ein einfaches Fladenbrot, was noch voller Nährstoffe ist und nicht irgendwie total von allem entzogen und nicht mehr ganzheitlich, wodurch dann erst die ganzen Allergien mit Unverträglichkeiten und so weiter kommen. Also da gibt es eigentlich in allen Bereichen dann Lösungen.
Ist es nicht nur ein Markt, sondern auch ein Café, ein Restaurant sozusagen?
Ja, von allem ein bisschen. Ja, also es ist klein, es ist kein Riesenrestaurant, so darf man sich das nicht vorstellen. Der Schwerpunkt ist der Laden. Wir wollen es aber einfach begleiten und die Menschen an der Hand nehmen, die eben zum Beispiel nicht wissen, was kann ich denn jetzt mit so Körnern hier anfangen. Da gibt es wunderbar tolle, einfache Rezepte, die gar nicht viel Zeit kosten, wo man sich quasi in 5 Minuten ein total wertvolles Brot machen kann, was auch noch die Gesundheit fördert und man dabei auch noch Transportwege und man weiß manchmal nicht, was ist drin im Brot, warum geht es mir jetzt nicht so gut. Ja, das kann man alles umgehen, indem man es ganz einfach selbst macht in kürzester Zeit. Und es ist auch noch günstiger und gesünder. Also ja, solche Dinge.
Und Sie haben vorhin schon Mietpaten angesprochen. Wie kann man denn sich bei Ihnen engagieren? Wie kann man da so ein bisschen mitwirken? Da gibt es ja zahlreiche Möglichkeiten, habe ich gehört.
Ja, also wenn man gerne Mietpate werden möchte, dann kann man einfach uns direkt am Markt oder auf der Webseite sich informieren, ansprechen auf dem Markt oder auf der Webseite informieren. Und da gibt es ein Formular, man kann es ausfüllen, und wenn man sich dann angemeldet hat, man kann sich selbst diesen Betrag aussuchen, möchte ich 10 Euro unterstützen oder eben 50 oder was ist in meinem Ermessen, was möchte ich machen und wie lange möchte ich das machen. Ich kann es dann auch monatlich kündigen oder eben sagen, ich mache das jetzt ein Jahr erstmal, je nachdem. Und sobald ich Mietpate bin, dann habe ich eben Vorteile. Zum Beispiel kriege ich Prozente, also ich bekomme Sachen vergünstigt, oder ich werde eingeladen und einbezogen in Dinge, in Prozesse, bei Events. Es gibt spezielle Veranstaltungen, gerade für die Mietpaten. Jetzt am Samstag laden wir alle herzlich ein, alle Unterstützer, Freunde und Mietpaten bei uns auf die Kleidertauschparty zu kommen. Wir machen das im kleinen Rahmen, also es wird jetzt kein riesen Menschenauflauf, sondern wir wahren den Abstand und machen das alles konform zu Corona, aber schauen eben, dass wir gemeinsam unsere Kleiderschrank-Fehlkäufe mitbringen und vielleicht gegenseitig tauschen, sofern es passt, und damit auch nochmal ein bisschen was für die Umwelt tun und uns gegenseitig einfach kennenlernen.
Gibt es außer der Mietpatenschaft noch irgendeine Möglichkeit, wie man sich engagieren kann?
Also man kann sich zum Beispiel, wie gesagt, bei den Workshops beteiligen, wenn man Ideen hat oder jemanden kennt, der toll wäre und sich das dann an uns weitergibt. Oder man kann auch bei der solidarischen Landwirtschaft teilnehmen. Da machen wir gerade eine Aktion. Wir informieren dann gerne alle Interessenten, die sich bei uns melden, per E-Mail. Und da bekommen sie alles zugeschickt. Wir können es auch persönlich im Austausch machen, erstmal, und dann eben die Infos per Mail. Die tolle Sache daran ist, dass man, wenn man bei der solidarischen Landwirtschaft teilnimmt, in einem Probemonat, dann endet der automatisch und man kann, man hat einen Anteil. Das heißt, ich kaufe nicht das Gemüse, das Obst, sondern ich bin ein Anteilseigner, wenn man das so sagt. Ich habe einen Anteil an der solidarischen Landwirtschaft. Die ist nur eine halbe Stunde von hier und das tolle Konzept dabei ist, dass ich, wie gesagt, das nicht kaufe, sondern unterstütze. Also ich bin ein Teil dieses Unternehmens und gemeinsam übernehmen wir Verantwortung für den Bodenaufbau. Also es gibt viel zu wenig fruchtbare Böden, für die Biodiversität, für diese Vielfalt an Tieren, Insekten, Schmetterlingen. All das wird auf diesem Hof eben berücksichtigt. Man kann gemeinsam mit den Kindern oder Enkeln auf diesem Hof mithelfen, jederzeit nach Absprache am Wochenende oder eben unter der Woche kann man dort dabei sein, was lernen, einfach mitmachen, nach seinem Wissensstand entsprechend da in Kontakt kommen, sich erden und einfach ein Teil davon sein, von dieser tollen Gemeinschaft, auf Zeit oder eben für länger. Und die Qualität spricht einfach für sich. Also alle, die bisher angefangen haben, sind extrem begeistert. Es ist ohne Pestizide, es schmeckt frisch, es ist direkt geerntet an dem gleichen Tag und dann landet es auf deinem Teller. Und das ist einfach viel mehr wert als das andere, was man so bekommt.
Haben Sie zum Abschluss noch Ratschläge für unsere Hörer, gerade zum Thema Umweltschutz, zu Ihrem Laden auch unverpackt? Was kann man da noch, welche Tipps würden Sie da noch geben?
Also zum Thema Umweltschutz würde ich vielleicht gerade mal so ein Thema rausgreifen wie jetzt mal nicht zum Laden. Nochmal was ganz anderes. Plastik ist ein Riesenproblem und das versuchen wir mit unserem Laden in den Griff zu bekommen. Aber was auch ein extrem, noch viel, viel größeres Problem ist, das ist Bauen. Und es gibt wunderbare Bauprojekte und geschlossene Kreisläufe, die man umsetzen kann. Und wir haben ja diese Stückle schon erwähnt, auf denen wir, also diese Streuobstwiesenstückle, auf denen wir Projekte umsetzen können. Und dort möchten wir eben auch den Bürgern die Möglichkeit geben, sich selbst einzubringen, beziehungsweise dort vorbeizukommen, wenn es dann soweit ist, um zu sehen, wie funktionieren denn diese geschlossenen Kreisläufe? Was ist das denn genau? Wie sieht das denn im Alltag aus? Und da gibt es Stichworte wie ökologisches Bauen, das die Böden nicht versiegelt, Baumhäuser, Stelzen, Mikrohäuser, Lehmbauten, Hanfbau, es gibt Komposttoiletten. Das Stichwort Wasserknappheit hat ja wahrscheinlich jetzt auch jeder mitbekommen, dass es schon in Deutschland angekommen ist, dass teilweise Gemeinden diesen Sommer kein Wasser hatten zeitweise. Und das ist ein Riesenthema. Also selbst wenn jetzt bei den meisten irgendwie so die Nase sich rümpft, wenn man das Wort Komposttoiletten hört, das ist überhaupt nicht schlimm. Es ist absolut erstrebenswert, in der Zukunft in diese Richtung zu gehen. Und es ist im Gegenteil, es hat einen riesen Mehrwert, und zwar für alle. Und wenn man sich einfach über den Schatten springt und sich auch mal mit diesen Themen beschäftigt und wir das gemeinsam in einem schönen Projekt, vielleicht auch mit Schulen oder Organisationen gemeinsam umsetzen können, Da kann was richtig Großes entstehen, was einen viel größeren Impact, sage ich jetzt mal, hat, was noch viel mehr verändern kann als dieser Unverpacktladen. Also es geht nicht nur um Sparplastik, das ist nur eine kleine Wahrheit. Es geht noch viel mehr darum zu sagen, in welchen Bereichen sind die größten Probleme. Und da ist Plastik, wie gesagt, einer, aber ein viel größeres ist Bauen, Mobilität. All das müssen wir berücksichtigen. Und nur weil wir jetzt plastikfrei einkaufen, haben wir die Welt noch lange nicht gerettet. Das wollte ich so nochmal zum Schluss sagen. Da haben wir noch so viel zu tun. Und es macht echt Spaß, gemeinsam diese Lösungen auch zu erforschen und gemeinsam auszutauschen.
Dann bedanke ich mich vielmals für das wirklich interessante Interview. Und wir werden dann einfach nochmal vorbeischauen, wenn der Laden dann auch fertig ist. Oder wo kann man Sie denn sonst noch treffen? Sie haben auch Märkte angesprochen.
Wir können uns auf jeden Fall auch immer freitags in Benningen auf dem Markt treffen. Das ist von 8 bis 12.30 Uhr. Und samstags in Marbach am Neckar, das ist dann von 8 bis 13 Uhr. Und da sind wir direkt am Torturm. Das kennen die meisten ja. Also nicht zu verpassen, direkt am Eingang.
Dann bedanke ich mich recht herzlich und wünsche noch einen schönen Tag.